请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changning Postel Holz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 11. Dezember 2024 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. In der heutigen Folge spricht Juliane über die Lokalisierungsanforderungen in der taiwanischen Offshore-Windindustrie. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilon Huang und die Diskussion über die Versuche der taiwanischen Regierung, den wichtigen Wirtschaftszweig des internationalen Tourismus nach der Pandemie wieder anzukurbeln. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan fordert Ende der chinesischen Militärprovokationen. Expertenanalysen: Chinesische Militärmanöver richten sich nicht nur gegen Taiwan. Bald Direktflüge zwischen Warschau und Taipeh? Parlamentspräsident empfängt polnische Delegation. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenministerium hat heute die chinesische Regierung aufgefordert, ihre militärischen Provokationen in der Region sofort einzustellen. Hintergrund sind verstärkte Aktivitäten der chinesischen Volksbefreiungsarmee, die zwischen dem 9. und dem 11. Dezember 7 Flugverbotszonen östlich von Zhejiang und Fujian eingerichtet hat. Das Ministerium warnte, Chinas Maßnahmen würden die regionalen Spannungen eskalieren lassen und den internationalen Schiffsverkehr und Handel stören. Es fordert Peking auf, seine militärische Einschüchterung einzustellen und internationale Gesetze zu respektieren, darunter die Charta der Vereinten Nationen, die Bedrohung der Souveränität anderer Länder verbietet. Außenministeriumssprecher Jeff Liu bekräftigte Taiwans Entschlossenheit, seine Souveränität und Demokratie zu verteidigen und rief die Demokratien weltweit dazu auf, Taiwan gegen die autoritäre Expansion zu unterstützen. Die Demokratische Fortschrittspartei DPP kritisierte den wirtschaftlichen und militärischen Druck Pekings und Präsident Lai Ching-te drängte China, Aggression durch Dialog zu ersetzen. Er erklärte, mit erhobenen Fäusten kann man sich keinen Respekt verdienen, mit geöffneten Händen schon. Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten verteidigte die Manöver und erklärte, sie seien eine Reaktion auf angebliche Provokationen durch Unabhängigkeitskräfte oder separatistische Kräfte in Taiwan und deren Zusammenarbeit mit ausländischen Mächten. Sprecherin Zhu Fenglian warf Präsident Lai vor, bei seinen Besuchen in den pazifischen Inselstaaten und den USA unter dem Deckmantel der Demokratie für die Unabhängigkeit Taiwans geworben zu haben. Sie kündigte an, dass China notwendige Maßnahmen ergreifen werde, um seine Souveränität und territoriale Integrität zu schützen. Nach dem Zwischenstopp des taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te auf US-amerikanischem Boden hat China vom 9. bis zum 11. Dezember eine der größten militärischen Machtdemonstrationen seit 1996 durchgeführt. Laut einem Bericht des Wall Street Journal versammelte China Dutzende Kriegsschiffe und Küstenwachboote in der Region, um seine Fähigkeit zu testen, die sogenannte erste Inselkette von Japan über Korea, Taiwan, die Philippinen bis Borneo in Malaysia zu kontrollieren. Hochrangige taiwanische Beamte erklärten, dass China während der 2 Tage fast 60 Kriegsschiffe und 30 Küstenwachboote in der Region stationiert habe, mit Truppenbewegungen von der Ost- bis zur südchinesischen See. Drew Thompson, Experte der Nanyang Technology University in Singapur, erklärte, dass die Manöver auch eine Botschaft an andere Länder im Westpazifik senden sollen, darunter Japan, Südkorea und die Philippinen. Sicherheitsexperten vermuten außerdem, dass China mit diesen Manövern nicht nur eine mögliche Blockade Taiwans übt, sondern auch seine Strategie testet, andere Länder daran zu hindern, Taiwan im Falle eines Konflikts militärisch zu unterstützen. Das Wall Street Journal berichtet, dass die Übungen auch als Warnung an die USA zu verstehen seien, die als Taiwans wichtigster Verbündeter gelten. Der Präsident des taiwanischen Parlaments, Han Kuo-yu, hat heute eine Delegation des polnischen Senats unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden Michael Kaminski empfangen. Bei dem Treffen dankte Han Polen für seine langjährige Unterstützung Taiwans, insbesondere für die wiederholten Bemühungen Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation zu fördern. Kaminski erklärte, dass Polen und Taiwan als demokratische Länder viele Gemeinsamkeiten teilen. Kaminski wies außerdem auf die steigende Zahl der Touristen hin, die zwischen Polen und Taiwan reisen, und erwähnte den immer engeren wirtschaftlichen Austausch. Im Namen des polnischen Volkes äußerte er den Wunsch, Direktflüge zwischen Warschau und Taipeh zu etablieren, um die Beziehungen weiter auszubauen und die Häufigkeit des Austauschs zu erhöhen. Taiwans ehemaliger Präsident und Anhänger der oppositionellen KMT-Partei Ma Ying-jeou wird vom 18. bis 26. Dezember mit einer Gruppe von Studierenden der Ma Ying-jeou-Stiftung nach China reisen. Auf Einladung der chinesischen Seite wird er am Cross-Strait Conference in Harbin teilnehmen und anschließend Chengdu in der Provinz Sichuan besuchen. Die Ma Ying-jeou-Stiftung betonte, dass Ma regelmäßig die Bedeutung von Jugendbegegnungen hervorhebe, um Missverständnisse zu reduzieren und Konflikte in der Zukunft zu vermeiden. Die Stiftung sieht die Reise als Beitrag zur Förderung des Dialogs zwischen Taiwan und China, insbesondere in einer Zeit angespannter internationaler Beziehungen. Die regierende Demokratische Fortschrittspartei kritisierte die geplante Reise scharf. Wu Siyao, Generalsekretärin der DPP-Fraktion im Parlament, warf Ma vor, zur falschen Zeit das Falsche zu tun. Sie erklärte, dass Ma bereits zuvor den Empfang einer chinesischen Jugenddelegation in Taiwan Spannungen und Spaltungen verursacht habe. Lisa Su, die seit 2014 Geschäftsführerin des US-amerikanischen Chip-Herstellers AMD ist, wurde vom Magazin Time zur besten CEO des Jahres 2024 gekürt. Die Auszeichnung würdigt ihre herausragende Führungsarbeit und ihren Beitrag zur Entwicklung von AMD als führendes Unternehmen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Unter ihrer Leitung hat AMD bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von Prozessoren und Grafikchips gemacht, die unter anderem in KI-Anwendungen wie ChatGPT sowie in Supercomputern weltweit eingesetzt werden. Lisa Su, die in Taiwan geboren wurde und mit 3 Jahren in die USA zog, entdeckte früh ihre Leidenschaft für Wissenschaft und Technik. Nach ihrem Studium und ihrer Promotion am Massachusetts Institute of Technology, MIT, begann sie ihre Karriere in der Halbleiterindustrie. Bei AMD setzte sie ehrgeizige Ziele, darunter die Entwicklung von Prozessoren für die weltweit leistungsstärksten Supercomputer. Ihre Führungsphilosophie basiert darauf, Teams mit großen Visionen zu motivieren und Innovationen voranzutreiben. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 221,45 Punkte gefallen, das sind 0,96%. Damit lag der Abschlusskurs bei 22.903,63. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 327,98 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 9,59 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 11. Dezember 2024. Heute ist es in fast ganz Taiwan sonnig und mild, außer in Jilong an der Nordostküste und in Hualien an der Ostküste besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 30%. Die Temperaturen reichen von 20 bis 24 Grad im Norden und 23 bis 28 Grad im Süden. In der Nacht ziehen vor allem im Norden und Osten Regenwolken auf. Und nun die Aussicht für morgen. Morgen regnet es in der nördlichen Hälfte, an der Ostküste ist es bewölkt. Die Temperaturen fallen auf 17 bis 20 Grad in den Regengebieten und in den restlichen sonnigen Teilen reichen die Temperaturen von 17 bis 27 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 11. Dezember 2024 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung. H.
Hallo und herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Am Mikrofon begrüßt euch Juliane Miller. Wer unsere Sendung schon länger hört, hat sich vielleicht bereits gefragt, wann wir endlich auf das Thema Offshore-Windenergie zu sprechen kommen. Schließlich hat Taiwan, insbesondere in der Taiwanstraße, ein hohes Potenzial für die Erzeugung von Offshore-Windenergie. Nach Zahlen der Industrievertretung World Forum Offshore Wind waren in Taiwan Ende 2023 613 Megawatt Offshore-Windkraftanlagen in Betrieb. Damit liegt Taiwan zwar weit hinter Deutschland, welches eine über 13 Mal höhere Offshore-Windkraftkapazität hat, dennoch ist Taiwan in den weltweiten Top 10. In den vergangenen Monaten gab es aber einiges an Trubel, denn die Europäische Union hatte Ende Juli 2024 bei der Welthandelsorganisation WTO ein Streitbeilegungsverfahren angefragt. Sie warf Taiwan vor, die taiwanischen Lokalisierungsanforderungen im Offshore-Wind-Ausschreibungsverfahren würden gegen die WTO-Regeln verstoßen. Mittlerweile wurden die Lokalisierungsanforderungen gelockert. Was es mit den Lokalisierungsanforderungen auf sich hat, darüber rede ich heute mit David Jiang. David arbeitet für das World Forum Offshore Wind und ist Co-Vorsitzender des Bereichs Asia-Pazifik. Das World Forum Offshore Wind ist ein eingetragener Verein, welcher nach eigenen Angaben die Entwicklung der Offshore-Windenergiebranche fördern möchte. Die Organisation selbst ist in Deutschland ansässig, hat aber Firmenmitglieder aus der ganzen Welt und auch Büros in New York, Tokio und Taipei. Die Entwicklung der taiwanischen Windkraftindustrie begann mit dem sogenannten 1000-Turbinen-Projekt im Jahr 2012.
Die Offshore-Windpolitik Taiwans begann tatsächlich schon vor einigen Jahren. Sie begann mit einer Untersuchung der natürlichen Ressourcen in Taiwan und der Umgebung von Taiwan. Man entdeckte, dass die Straße von Taiwan eine gute Windqualität aufweist. Und so begann eine Untersuchung, wie Taiwan mehr erneuerbare Energien nutzen kann. Die Regierung begann mit drei verschiedenen Phasen. Derzeit läuft die dritte Runde. Die vorherigen Runden, Runden 1 und 2, waren eher Proof-of-Concept-Phasen, Testphasen. In diesem Zeitraum gab es verschiedene Aktualisierungen der verschiedenen Arten an lokalen Anforderungen. Anforderungen an den lokalen Inhalt, Standortauswahl bis hin zu verschiedenen Tarifmechanismen. Ich denke, dass Taiwan bis jetzt eine gute Leistung erbracht hat. Die Entwicklung einer neuen Industrie ist nicht einfach. Und in diesem Sinne hat Taiwan meiner Meinung nach gute Arbeit geleistet. Aber auf dem Weg nach vorn müssen wir noch einige Hürden überwinden.
Gut, soweit zur Offshore-Windindustrie in Taiwan allgemein. Aber was hat es mit den Lokalisierungsanforderungen auf sich? Bei der Entwicklung ihrer Offshore-Windpolitik versuchte die taiwanische Regierung, ausländische Investitionen durch vorteilhafte Konditionen anzulocken. Sie garantierte Einspeisevergütungen für 20 Jahre und erlaubte ausländischen Investoren volle Eigentümerschaft. Um nicht zu abhängig von Importen zu werden, führte Taiwan jedoch eine Lokalisierungspolitik ein. Projektentwickler müssen sich zu einem Minimum an Komponenten aus lokaler Herstellung bekennen, um an der Auktion teilnehmen zu können. Zudem kann der Grad der Lokalisierung bei gleichwertigen Angeboten ausschlaggebend sein. Die erfolgreichen Bieter sind verpflichtet, den zugesagten Grad der Lokalisierung im Bau und Betrieb der Windkraftprojekte zu erreichen. Bei Zuwiderhandlungen drohen Vertragsstrafen. So erklärt David die Lokalisierungspolitik.
Sie funktioniert nach einem Punktesystem. Wenn wir uns die Wertschöpfungskette der Offshore-Windenergie ansehen, ist sie ziemlich breit und besteht aus vielen verschiedenen Abschnitten. Taiwan hat die Wertschöpfungsketten in verschiedene Abschnitte unterteilt. Ich glaube, es sind 25 Abschnitte, um genau zu sein. Und sie wollten, dass die Entwickler bei der Einreichung ihrer Angebote einen bestimmten Prozentsatz an lokalen Komponenten erreichen. Das heißt zum Beispiel die Rotoren, die Nacelle, die Montage der Unterwasserstruktur. Ein großer Teil davon, vielleicht 60-70%, muss von taiwanischen Unternehmen stammen. Es scheint nicht viel zu sein, aber wenn wir eine begrenzte Wertschöpfungskette zur Verfügung haben, ist das manchmal eine ziemliche Herausforderung. Einige Projektentwickler bemühen sich sehr, dies zu berücksichtigen. Und natürlich versuchen lokale Unternehmen, möglichst die Qualität und auch die Produktivität zu steigern. Da wir diese Komponenten in kurzer Zeit herstellen wollen, ist das eine Herausforderung.
Lokalisierungspolitik ist nicht ungewöhnlich. So sieht der Net Zero Industry Act der Europäischen Union vor, dass die lokale Produktionskapazität im Bereich CO2-Neutralität bis 2030 zu 40% aus europäischer Produktion gedeckt werden soll. Zur Lage in Taiwan sagt David:
Ich denke, die Forderung nach lokalen Komponenten ist gut, definitiv. Der Trick ist, wie wir es so umsetzen, dass die Wirtschaft oder die Industriekette sich daran anpassen können.
War die taiwanische Lokalisierungspolitik in ihrer bisherigen Form denn erfolgreich darin, die taiwanische Offshore-Windindustrie weiterzuentwickeln?
Absolut. Auf jeden Fall. Aufgrund der Anforderungen an die lokalen Komponenten haben einige taiwanische Investoren begonnen, in die Herstellung oder Produktion zu investieren. Wir haben eine Menge verschiedener Komponenten gesehen. Unternehmen, die Investitionen tätigen, Unternehmen, die feste Bodenstrukturen herstellen. Viele Investitionen haben sich also aus den Lokalisierungsanforderungen der taiwanischen Seite entwickelt, was gut ist. Aber um weiter voranzukommen, brauchen sie Zeit, um den Herstellungsprozess zu perfektionieren, da sie nur über sehr begrenzte Erfahrung verfügen. Es ist eine Herausforderung, denn während sie versuchen, Fortschritte zu machen, schreitet die Industrie weiter voran. Es ist also ein Wettlauf, dem sie ausgesetzt sind.
Ist es denn sinnvoll, auf so einer kleinen Insel wie Taiwan die ganze Wertschöpfungskette durch lokale Produktion abbilden zu wollen?
Ich denke, die Wertschöpfungskette ist groß genug, dass Taiwan sich das heraussuchen kann, worin es gut ist, und sich darauf konzentrieren kann. Sie haben das in der Vergangenheit mit anderen Industrien gemacht. Die Informationstechnologie-Lieferkette zum Beispiel ist eine riesige Lieferkette, aber sie entwickelt sich mit der Zeit weiter. Und jetzt hat Taiwan einige der kritischen Abschnitte der Lieferkette in Taiwan oder bei taiwanischen Unternehmen angesiedelt. Das hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Es gibt keinen Grund, warum die Offshore-Windenergie dieses Konzept nicht übernehmen kann. Wir haben Fertigung, Montage und andere wertschöpfende Dienstleistungen rund um die Offshore-Windkraft, auf die Taiwan setzen kann. Nicht jeder muss diese Komponenten bauen und herstellen. Das ist nicht notwendig.
Die Lokalisierungsanforderungen in ihrer bisherigen Form hatten nämlich auch negative Auswirkungen.
Das Ergebnis von strengeren Anforderungen an die lokalen Komponenten ist, dass es alle mehr Zeit kostet. Und die finanziellen Kosten werden auch viel höher.
Das liegt daran, dass man nicht die billigsten Komponenten auswählen kann, sondern lokale Komponenten benutzen muss.
Und das führt zu einer Menge anderer damit verbundener Herausforderungen. Wenn man keine geeigneten Lieferanten findet, steht man vor der Herausforderung, die in der Ausschreibung gemachten Zusagen einzuhalten. Es gab viele Herausforderungen und Fragen, die gegenüber der Regierung angesprochen wurden. Ich will nicht sagen, dass es ein Ergebnis der Anforderungen an den lokalen Anteil ist, aber die Industrie entwickelt sich etwas langsamer als erwartet. Das hat zur Folge, dass einige Projekte verschoben werden müssen. Und wenn man das Projekt verzögert, verzögert sich natürlich auch die Installation und die erzeugte Energie. Das löst eine Kettenreaktion in der internationalen Lieferkette aus.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge zur Offshore-Windindustrie in Taiwan angelangt. In der nächsten Woche geht es dann weiter um das Streitbeilegungsverfahren bei der WTO. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Juliane Miller im Interview mit David Jiang.
Nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit der Frage, wie Taiwans Regierung nach dem Ende der Covid-Pandemie den internationalen Tourismus wieder ankurbeln möchte. Nachdem die Zahl der internationalen Besucher von über 11 Millionen vor der Covid-Pandemie auf etwas unter einer Million Besucher im Jahr 2022 hat sich die Zahl inzwischen wieder deutlich erhöht. Allerdings möchte die Regierung auch wieder die Zahlen von vor der Covid-Pandemie erreichen. Und wie sie das tut, damit hat sich Neil Armstrong für das Magazin Taiwan Business Topics von der American Chamber of Commerce in Taiwan beschäftigt. Wie Armstrong schreibt, soll Taiwans Waves of Wonder Kampagne die Insel zu einem ganzjährigen Reiseziel machen, das sich auf vielfältige Erfahrungen und neue Märkte konzentriert und den internationalen Tourismus nach der Pandemie wieder anzukurbeln. So treibt die Tourismusbehörde ihren Wachstumsplan für muslimische Tourismus aktiv voran und konzentriert sich dabei auf mehrheitlich muslimische Länder wie Malaysia und Indonesien als Schlüsselmärkte, um mehr Besucher anzuziehen. Wir sind bestrebt, die Reisebedürfnisse und Merkmale muslimischer Reisender genau zu verstehen und das muslimfreundliche Umfeld durch Maßnahmen wie verbesserte Dienstleistungen, zusätzliche Einrichtungen und verstärkte internationale Werbung zu verbessern, um so unser Engagement für den muslimischen Markt zu vertiefen und Reisen nach Taiwan zu fördern, sagt Joe. Schon vor Covid hat Taiwan seine Halal-Restaurants kontinuierlich gefördert und die muslimischen Gebetsräume verbessert. Wir verfolgen eine Strategie der globalen Diversifizierung und Entwicklung, sagt Joe. Wir sind nicht nur in etablierten, reifen Märkten tätig, sondern erkunden auch aktiv neue potenzielle Quellmärkte. Der verstärkte Fokus auf den muslimischen Tourismus könnte auch die Ankunftszahlen aus dem Nahen Osten erhöhen. Nach Angaben der Tourismusbehörde belief sich die Zahl der Touristen aus dem Nahen Osten nach Taiwan vor der Pandemie auf etwa 200.000, während sie im Jahr 2023 auf etwa 15.000 sank. Obwohl der Nahe Osten aufgrund der Entfernung und der Verfügbarkeit von Flügen kein wichtiger Markt für Taiwan ist, birgt er ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Entwicklung. Die Marketingstrategie der Verwaltung im Nahen Osten konzentriert sich darauf, Taiwans touristische Sichtbarkeit und Anerkennung zu verbessern. Auch der weiterentwickelte nordamerikanische Reisemarkt wird in Angriff genommen. Die Tourismusbehörde fördert themenbezogene Reiseprodukte entsprechend den Reisecharakteristika jeder Region mit 5 Marketingstrategien. Teilnahme an Reisemessen in Übersee, Organisation von Roadshows und Werbeveranstaltungen, Nutzung digitaler Medien, Außenwerbung, zum Beispiel auf Plakatwänden und Bussen und Einbindung von Key Opinion Leaders für Social Media Marketing. Die Vereinigten Staaten gehörten zu den Ländern, die die Pandemiebeschränkungen frühzeitig aufgehoben haben und die Wiederaufnahme von Flügen nach Taiwan war relativ stark. Vor der Pandemie lag die Zahl der jährlichen Besucherankünfte aus den Vereinigten Staaten nach Taiwan bei etwa 600.000. Im Jahr 2023 erreichte diese Zahl fast 530.000, womit sie wieder 88% des Niveaus vor der Pandemie erreichte und die Vereinigten Staaten zum viertgrößten Quellmarkt für den Tourismus nach Taiwan weltweit machte. Die Tourismusbehörde nimmt an Business-to-Consumer- und Business-to-Business-Reisemessen teil und führt Werbeveranstaltungen durch, um direkt mit dem Zielpublikum in Nordamerika in Kontakt zu treten. Durch die Zusammenarbeit mit bekannten Medienreisekanälen auf dem Mainstream-Markt kombiniert die Verwaltung Film- und Fernsehmarketing, um Taiwans touristische Besonderheiten hervorzuheben. Sie setzt auch auf Außenwerbung an Verkehrsknotenpunkten und wichtigen Sehenswürdigkeiten. Wir haben die neue Tourismusmarke mit Anzeigen auf New Yorker Doppeldeckerbussen und am Times Square ab September 2024 integriert, sagt Joe. Darüber hinaus zielt die Tourismusbehörde auf den nordamerikanischen Markt mit Multistop-Routen, die wichtige asiatische Reiseziele einschließen. Sie bieten kostenlose Halbtagestouren für Transittouristen aus den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Neuseeland an, um den Transitmarkt zu erweitern und den Einreiseverkehr anzukurbeln. Eine der bedeutendsten Veränderungen im weltweiten Tourismus in den letzten Jahren ist jedoch der rasante Anstieg der Zahl indischer Reisender. Die Auslandsausgaben indischer Reisender haben sich zwischen 2010 und 2023 auf 33 Milliarden US-Dollar jährlich verdreifacht und machen die Inder zum größten und am schnellsten wachsenden Reisemarkt der Welt. Es ist erwähnenswert, dass viele westliche Länder den Indern häufig den Eindruck vermitteln, dass sie nicht willkommen sind. Das schreibt jedenfalls Neil Armstrong. In den Vereinigten Staaten können die Wartezeiten für die Beantragung eines Touristenvisums ein Jahr überschreiten. Das Vereinigte Königreich erhebt hohe Visagebühren und für die Erteilung eines Visums für den europäischen Schengen-Raum, sofern überhaupt ein Termin möglich ist, sind umfangreiche Formalitäten, der Nachweis finanzieller Stabilität und Garantien für die Rückkehr erforderlich. Inder, die Taiwan besuchen wollen, sehen sich mit ähnlichen Einschränkungen konfrontiert. Wer mit einem Touristenvisum einreisen möchte, muss, neben anderen Unterlagen und Visagebühren, ein Begleitschreiben vorlegen, in dem der Zweck des Besuchs, die Bezeichnung des Besuchers und die geplante Aufenthaltsdauer angegeben sind. Darüber hinaus müssen die vorbereiteten Dokumente, eine vorläufige Reiseroute, bestätigte Hotelbuchungen in Taiwan und persönliche Kontoauszüge der letzten 3 Monate enthalten. Oxford Economics prognostiziert, dass die Ausgaben der Inder für Auslandsreisen in naher Zukunft auf 45 Milliarden US-Dollar ansteigen werden. Die beliebtesten Reiseziele der Indien in Südostasien sind laut Neil Armstrong derzeit Thailand und Malaysia. Beide Länder haben die Visumspflicht für Inder aufgehoben, was sich als großer Erfolg erwiesen und zu einem noch größeren Besucheraufkommen geführt hat. Im Jahr 2023 führte Vietnam ein 90-tägiges E-Visum für indische Staatsbürger ein, was das Visumsverfahren vereinfachte und ab 2022 zu einem Anstieg von mehr als 200.000 Ankünften führte. Taiwans bilaterale Beziehungen zu Indien florieren, angetrieben durch die zunehmenden Austausche von Industrie und Talenten sowie durch geopolitische Faktoren beeinflusste Verschiebungen in der Lieferkette. Als bevölkerungsreichstes Land der Welt rückt Indien für Taiwan immer mehr in den Mittelpunkt. Im Jahr 2022 stieg die Zahl der indischen Auslandsreisen auf 21 Millionen, was etwa 78% der fast 27 Millionen aus dem Jahr 2029 entspricht und auf eine starke Erholung hindeutet. Dies mache Indien zu einem wichtigen Zielmarkt für Nachbarländer, die mehr Touristen anziehen wollen. Um das Engagement Taiwan zu vertiefen, organisiert die Tourismusbehörde jährlich Delegationen zur Teilnahme an großen Reisemessen in Indien wie dem Outbound Travel Mart und der ITB India und führt verschiedene touristische Werbeveranstaltungen durch. Zunächst werden die Delegationen den Markt für Incentive-Reisen in Großstädten wie Mumbai und Neu-Delhi ins Visier nehmen und entwickeln, indem sie aktiv mit lokalen MICE-Anbietern, kurz Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen und Unternehmensgruppen in Kontakt treten, um hochwertige Incentive-Reisegruppen nach Taiwan zu locken. Um den Grundstein für die künftige Entwicklung auf dem indischen Markt zu legen, eröffnete Taiwan im Februar 2024 sein erstes TTIC in Indien im bevölkerungsreichen und wohlhabenden Mumbai. Ein lokales PR-Unternehmen wurde beauftragt, indische Tourismus-, Luftfahrt- und Medienvertreter zu empfangen, damit sie Taiwan besuchen und sich mit dem Angebot Taiwans vertraut machen können. Langfristig will sich die Tourismusbehörde auf Familienreisen und die breite Öffentlichkeit konzentrieren, um sich allmählich zu etablieren und die Quellmärkte für Taiwans Tourismusindustrie zu diversifizieren. Darüber hinaus sollen Tourismus-Newsletter verschickt, soziale Medien verwaltet und Besucheraktivitäten organisiert werden. Die Durchführung von Schulungs- und Austauschseminaren mit den einschlägigen Tourismusbranchen werde dazu beitragen, die Möglichkeit der Interaktion zwischen Taiwan und Indien weiter zu verbessern, so Neil Armstrong. Bis Ende 2025 soll das TTIC in Mumbai zu einem offiziellen Auslandsbüro ausgebaut werden. Die Räumlichkeiten werden als offizieller Service-Standort dienen, es wird festes Personal eingestellt und das Marketingbudget für das Büro wird erhöht, um einen signifikanten Anstieg der indischen Touristen nach Taiwan zu fördern. Soweit der zweite Teil zum Thema Tourismus. Weiter geht es in der kommenden Woche mit der Frage, kommen amerikanische Touristen zurück nach Taiwan? Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 11. Dezember 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie Nachrichten, alle weiteren Programmbeiträge und Links zu Facebook, Instagram, X und YouTube. Außerdem auch eine Übersicht unserer Podcast-Angebote, die über die üblichen Streaming-Dienste zur Verfügung stehen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Changning Postel Holz.